Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
Sie war Ende der 50er Jahre die wohl bekannteste Hündin der ganzen Welt. Laika. Anfang November 1957, nur 4 Wochen nach dem Satelliten Sputnik, wurde die Moskauer Straßenhündin zum ersten Lebewesen im Weltall. Ab Januar 1961 schickten dann auch die Amerikaner Tiere in den Weltraum, und zwar Affen. Mit den menschenähnlichen Primaten wollte man testen, welche Auswirkungen ein solcher Flug auf die Astronauten haben würde. Über den allerersten Affen im Weltraum spreche ich in dieser Folge. Außerdem geht es um Tagebücher aus der Geschichte und wie sie uns helfen, die Vergangenheit mit ganz anderen Augen zu sehen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Aha History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Seit Herbst 1957 konnte die sowjetische Raumfahrt einen Erfolg nach dem anderen vermelden. Erst kreiste, wie schon gesagt, Sputnik um die Erde, dann flog eben Laika ins All und 1961, ja, da war dann auch noch Juri Gagarin der erste Mensch im Weltraum. Die USA schauten neidisch gen Osten, doch im Laufe der 60er wandte sich das Blatt langsam, aber stetig. Und ganz wichtig für diese Wende waren 18 Affen. Die führten erst suborbitale Flüge für die NASA durch und stießen schließlich bis ins All vor. Wie Ham, der erste Primat im All, seinen Flug erlebte und was anschließend aus ihm wurde, darüber spreche ich jetzt mit Sven Felix Kellerhoff. Er ist Historiker und leitet hier bei Welt das Geschichtsressort. Hallo Sven.
Hallo.
Wenn ich an Tiere im Weltall denke, dann kommt mir immer als allererstes Laika in den Kopf, diese Hündin, die ja von den Sowjets ins All geschickt wurde. Bei den Amerikanern waren es dann Affen. Was für Affen waren das?
Die Amerikaner haben vor allem, wenn es um mehr ging als die reine physiologische Belastung, Schimpansen benutzt. Und zwar war das Auswahlkriterium, dass die Schimpansen schon mehrere Jahre und gesund in den USA leben sollten. Man wollte also nicht eigens dafür importierte Affen aus Afrika haben, sondern man wollte welche haben, die schon bekanntermaßen über mehrere Jahre in den USA gelebt hatten. Und so war es auch mit Ham. Er ist wahrscheinlich 1957 in Kamerun geboren, dann von Tierfängern gefangen worden, nach Florida verkauft worden an irgendjemanden, der sich gerne mit einem Affen zusammenleben wollte. Und als er dann die Lust an seinem Tier verloren hatte, da hat er es an die NASA weitergegeben. Aber das Positive für Ham war, dass er bei der NASA sehr gut behandelt wurde.
Wie kann man sich das vorstellen, so ein Leben eines Affen bei der NASA?
Ham lernte bestimmte einfache Handgriffe. Er sollte sich in regelmäßigen Abständen immer wieder alle 20 Sekunden an einem Hebel zu schaffen machen. Darauf wurde er trainiert. Und auf diese Art und Weise sollte sichergestellt sein, dass man auch von ihm als Lebewesen ein Feedback bekommen würde. Trotzdem waren natürlich auch noch Sensoren an seinem Körper angebracht, die Herzschlag und ähnliches maßen. Und es war eine Kamera auf sein Gesicht gerichtet, so dass man dort ungefähr erschließen konnte, ob er Schmerzen haben würde bei dem Flug, wie sehr die Schmerzen sein würden. Um solche Fragen ging es, denn man musste überhaupt erstmal eruieren, was wird bei so einem Weltraumflug an Belastungen für ein Lebewesen herauskommen. Das wusste man überhaupt nicht. Man konnte es berechnen, aber man hatte keine Ahnung, ob diese Berechnungen stimmen würden oder ob man die vorhergesehenen Flugdaten auch würde einhalten können.
Dann gehen wir mal zu diesem Flug. Was war da geplant? Wie lange sollte er ins All? Wie sollte seine Flugbahn aussehen? Wie war der Flug geplant?
Mit der Redstone-Rakete war ein Flug in die Erdumlaufbahn völlig unmöglich. Deshalb war von Anfang an zunächst geplant, nur einen sogenannten Parabelflug zu machen. Das heißt, so in eine Höhe von 180, 190, 200 Kilometern. Das ist schon außerhalb der Erdatmosphäre und im Bereich der Schwerelosigkeit, aber eben noch nicht so hoch, dass dort eine Umlaufbahn erreicht werden konnte, zu fliegen. Und mit diesem Parabelflug, der sollte zu ungefähr 5 Minuten Zeit für Ham in der Schwerelosigkeit führen, und geplant war eben auch festzustellen, wie hoch die G-Belastungen sein würden für das Tier, also das Vielfache der Erdbeschleunigung. Und man wollte natürlich erstmal feststellen, kann man auf diesen Parabelflügen und unter welchen Umständen kann man auf diesen Parabelflügen Werte erreichen, die ein Mensch noch erträgt.
Wie lief der Flug dann ab? Du hast es gesagt, man konnte relativ gut monitoren, wie es ihm geht. Hat er das ertragen und wie ging es ihm dabei?
Also zunächst mal ging der Flug gar nicht ab, denn bevor er Hemd starten konnte, dauerte es 4 Stunden. Und ja, 4 Stunden war das arme Vieh eingeschlossen in einer speziellen Kapsel. Einen Anzug in der Art und Weise hatte man nicht, sondern eine Kapsel. Dann ging es tatsächlich nach 4 Stunden warten und wir wissen nicht, wie es dem armen Tier in der Zeit ergangen ist. Seine Werte, so wie sie in den Protokollen abgedruckt sind, scheinen normal gewesen zu sein. Nach 4 Stunden ging es dann los und es zeigte sich relativ schnell, dass das Experiment eben doch wichtiger ist als die theoretische Berechnung, denn die Redstone verhielt sich nicht so, wie sie sich hätte verhalten sollen. Sie bekam ein höheres Tempo und sie erzeugte höhere Belastung. Man hatte als Obergrenze 12G, also die 12-fache Erdbeschleunigung, festgelegt. Und tatsächlich waren es bis zu 14,6G. Das überlebt übrigens kein Mensch. Also die allerbesten, höchst trainierten Kampfpiloten ertragen 9, vielleicht 10G und dann gibt es irreparable Schäden. Hem hat, soweit wir wissen und wie es ihm dann weitergegangen ist, keine irreparablen Schäden davongetragen, auch bei 14,6G. Der Flug entwickelte sich dann anders als geplant. Die Kapsel war 15% schneller als geplant, flog auch fast 25% höher auf dem Parabelflug. Damit stimmten alle vorhergesehenen Daten nicht. Aber offenbar hat Hem zwar durchaus unangenehme Gefühle gehabt, also sein Gesicht war sehr verzerrt und es sah auch nach Schmerzen aus, aber er hat es die gesamte Zeit geschafft, alle 20 Sekunden diesen Hebel zu bedienen, was ihm antrainiert worden ist. Also er war in dem physiologischen Sinne noch handlungsfähig. Und vielleicht war er auch ein bisschen high, denn statt der geplanten knapp 5 Minuten war er knapp 6,5 Minuten in der Schwerelosigkeit. Und das soll ja nach dem, was Menschen erzählen, die das erlebt haben, schon ein ziemlich beeindruckendes Gefühl sein. Nach einem etwa 15-minütigen Flug, der hatte um 11.55 Uhr begonnen, wasserte die Mercury-Kapsel von Hem dann allerdings auch nicht an dem Ort, der geplant war, sondern 96 Kilometer entfernt von den Bergungsschiffen. Erst um 12.39 Uhr hat ein Suchflugzeug die Kapsel, die natürlich ein Funktransponder hatte, gefunden. Und dann dauerte es nochmal 73 Minuten, bis ein Hubschrauber vor Ort war und die Kapsel aus dem Wasser zog. Hem wurde auf das Schiff gebracht, auf dem auch seine Trainer und Tierärzte waren und dann wurde er untersucht und er hatte sich nichts gebrochen. Seine physiologischen Funktionen waren alle einwandfrei. Er war auch offenbar nicht völlig geschafft, nicht apathisch oder so etwas. Es gibt dann ein Foto, auf dem er kurz nach der Befreiung aus dieser Kapsel schon wieder auf den Armen eines bärenstarken und bärengroßen Mitarbeiters der Navy herumtanzt. Also offenbar ging es Hem kurz nach dem Flug ganz gut.
Was wurde dann im Anschluss an diese Mission aus ihm? Wurde er weiter von der NASA, ich sag mal, als Mitarbeiter geführt oder durfte er danach in Freiheit irgendwo leben?
Hem blieb Mitarbeiter der NASA bis 1963 und wurde weiterhin bei Experimenten eingesetzt. Allerdings hat er keinen weiteren Raumflug mehr absolviert, sondern Laborsituationen und Flüge mit normalen Flugzeugen und ähnliches. 1963 kam er dann in den Zoo nach Washington D.C., und 1980 in einen anderen Zoo und dort ist er dann 1983 nach einem wahrscheinlich erfüllten Schimpansenleben im Alter von etwa 23,5, das ist ziemlich alt für einen Schimpansen, gestorben und wahrscheinlich, also offensichtlich ging es ihm gut.
Das klingt doch nach einem Happy End. Sven Felix Kellerhoff, vielen Dank für deine Eindrücke.
Sehr gern.
Aus dem Weltall geht's jetzt zu einem ganz anderen Thema. Schreibt ihr Tagebuch? Ich will es seit Jahren immer mal anfangen, aber irgendwie komme ich einfach nicht dazu. Ich bin aber aktuell mal wieder kurz davor, denn jetzt habe ich eine Geschichte für euch, wie die geheimen Tagebücher eines Engländers zu einer der wichtigsten Quellen des 17. Jahrhunderts wurden.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahr zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Wie kostbar Tagebücher sein können, das zeigt auf eindrückliche Weise das Beispiel eines jungen Mädchens aus Amsterdam, Anne Frank. An ihre imaginäre Freundin Kitty gerichtet, beschrieb sie in ihrem Buch das grauenvolle Leben im Untergrund auf der Flucht vor den Nazis. Damit hilft sie uns Spätergeborenen bis heute dabei, das unfassbare Leid ihrer Zeit zu verstehen. Anne Frank ist wohl der bekannteste und auch wichtigste Mensch, der nur durch seine Tagebücher bekannt ist. Sie war aber nicht die einzige, die mit ihren Aufzeichnungen Licht ins Dunkel der Geschichte brachte. Schon im 17. Jahrhundert dokumentierte zum Beispiel der britische Royal Navy Beamte Samuel Pepys die Zeitgeschichte in seiner britischen Heimat. Die 10 Bände seiner Tagebücher gelten heute als wichtiges historisches Zeitzeugnis. Aber wer war der Mann? Und warum ist ausgerechnet sein Werk so besonders? Fangen wir von vorne an. Samuel Pepys wurde 1633 als Sohn einer Waschfrau und eines Herrenschneiders in London geboren. Seine Eltern schickten ihn oft zu vornehmen Verwandten aufs Land, die dem lebensfrohen und begabten Jungen den Weg zur Universität und anschließend in die Beamtenkarriere ermöglichten. Pepys heiratete und trat ins königliche Marineamt ein. Dort trug er im Laufe seiner durchaus erfolgreichen Karriere maßgeblich zur Modernisierung der britischen Marine bei und half somit, Großbritannien zur führenden Seemacht dieser Zeit zu machen. Mit seinem Eintritt in die Marine begann er am 1. Januar 1660 auch mit den Aufzeichnungen in seinem Tagebuch. 10 Jahre lang dokumentierte er sein Leben Tag für Tag. Die Bücher stecken voller Einblicke in dieses alltägliche Leben der Zeit, erklären die Politik am Königshof, soziale Gefüge, Intrigen und die Katastrophen des 17. Jahrhunderts, einschließlich der großen Pest und dem großen Brand von London. In seinen Aufzeichnungen verweben sich sein ganz persönlicher Alltag und eben jene großen und kleinen Ereignisse seiner Zeit. Ein Beispiel: Zuerst beschreibt er an einem Tag seinen Weg nach Charing Cross, um zuzuschauen, wie Major Harrison gehängt, ausgedärmt und gevierteilt wurde. Anschließend zieht es ihn dann in den Gasthof zur Sonne, wo ich Austern spendierte. So geben Pepys Tagebücher Einblicke in das Leben in London seiner Zeit, über das sonst nur relativ wenig überliefert ist. Und mit seinen Büchern legte er außerdem den Grundstein für eine neue Form der Selbstchronik. Denn zwar schrieben die Menschen schon seit der Renaissance Tagebücher, dabei schrieben sie aber eher das auf, was sie sahen, anstatt das, was sie fühlten. Pepys war dann einer der ersten, der über objektive Beobachtungen hinaus auch noch seine ganz persönlichen Ansichten und Gefühle niederschrieb. Da die Tagebücher sowohl private als auch dienstliche Informationen enthielten, hielt Pepys sie zu seinen Lebzeiten streng unter Verschluss. Er muss aber durchaus den Wunsch gehabt haben, sie einer ferneren Nachwelt zu überliefern. Denn er ließ die Bücher binden und vererbte sie als Teil seiner Bibliothek an die Universität von Cambridge. So überließ er es der Zeit und dem Zufall, wann jemand auf seinen Schatz stoßen würde. Das passierte dann im Jahr 1818 und bis heute gilt sein Werk als eine der wichtigsten Quellen für das Verständnis des Lebens im 17. Jahrhundert in England. Wie sieht's bei euch aus? Schreibt ihr Tagebücher? Wenn ja, dann könntet ja auch ihr irgendwann in der fernen Zukunft mal in einem Geschichtspodcast auftauchen, wo über das Leben im 21. Jahrhundert philosophiert wird. Und ihr könnt es mir gerne bei Spotify sagen, und das heute schon. Da habe ich nämlich eine kleine anonyme Umfrage eingestellt. Wenn euch Aha History gefällt, dann freue ich mich außerdem über ein Abo und eine Bewertung auf den Plattformen. Euer Feedback könnt ihr mir außerdem wie immer an history@welt.de schicken. Ich danke mal wieder meiner Kollegin Imke Rabiger für ihre Unterstützung bei dieser Folge. Und ich danke zum Abschluss wie immer euch und sage bis zum nächsten Mal.